Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Bevor es losgeht mit dem Podcast diese Woche, möchte ich ein paar allgemeine persönliche Worte an euch richten. Es gibt nämlich eine kleine Ankündigung. Dieser Podcast wird mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht von mir. Als ich vor 1,5 Jahren angefangen habe, ihn zu produzieren, hätte ich mir definitiv nicht ausmalen können, wie toll er sich entwickelt, welche tollen Menschen hier mal zu Gast sein würden. Ich glaube, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich ihn 2020 überhaupt noch machen würde, weil alles immer auf das Buch ausgerichtet war. Und umso schöner, dass es jetzt mittlerweile 63 Episoden gibt. Aber wie es mit allen Projekten ist, die man mit viel Leidenschaft macht, manchmal opfert man sich etwas zu viel für sie auf und bürdet sich Dinge auf, die einen manchmal etwas überfordern. Und so war es definitiv auch bei mir. Also so viel Wissen und Selbstbewusstsein und Freude er mir jeden Tag aufs Neue wieder schenkt, so sehr raubt er mir manchmal wirklich den letzten Nerv, Energie, Schlaf, gute Laune. Ich habe mal zusammengezählt, dass ich, ich brauche für jede Episode ungefähr 8 Stunden in der Produktion. Und wenn ich das auf 63 Episoden hochrechne, dann sind mittlerweile 500 Stunden Minimum in diesen Podcast geflossen und das wirklich komplett alleine nur Vorbereitung, Nachbereitung, Gästemanagement und so weiter. Alles, was an zusätzlicher Netzwerkarbeit noch on top kommt, jetzt hier mal nicht mit eingerechnet. Das ist einfach ein Workload, der nur sehr schwer bewältigbar ist. Natürlich habe ich Hilfe. Ich sage ja oft, dass ich das alleine neben der Arbeit mache. Das ist nicht ganz richtig, weil mein Freund mir bei der Produktion dieser Episoden auch hilft, die Postproduktion und den Schnitt übernimmt. Und es ist natürlich auch total toll, dieses Projekt gemeinsam in der Beziehung zu haben. Aber wie sich sicher auch jeder mit einer Beziehung denken kann, ist es auch eine große zusätzliche Belastung und kann auch manchmal zu Spannungen führen. Deshalb, wegen all den Dingen, die ich gerade gesagt habe, habe ich mich entschieden, eine Sommerpause einzulegen. Influence wird es jetzt erstmal im August nicht mehr geben. Wir melden uns zurück am 9. September. Das hier ist also die letzte Episode vor dieser Sommerpause. Mit 9 Episoden geht es dann aber hoffentlich weiter, mit frischer Energie, mit fantastischen Gästen. Das kann ich jetzt schon sagen. Da sind einige ganz, ganz tolle Menschen schon auf der Liste und im Terminkalender. Es wird also hoffentlich einfach besser und ausgeruhter mit einer höheren Qualität, wenn ich wieder da bin. Das ist das Ziel und es tut einfach, glaube ich, uns allen mal gut oder mir, jedem, einfach mal durchzuatmen und wieder auf neue Gedanken zu kommen, den Kopf mal frei zu kriegen. Es tut mir trotzdem leid, dass es jetzt eine kleine Flaute an der Influence-Podcast-Front gibt im Feed, aber bei 63 Episoden hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen was aufzuholen und schaut sich vielleicht auch die Highlights aus dem letzten Jahr nochmal an. Ich denke, ihr seid da versorgt. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere tolle Formate, die in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr dazugekommen sind. An der Influencer-Marketing-Podcast-Front ist es also viel bunter geworden und das ist klasse. Ihr seid versorgt und ich kann in Ruhe Urlaub machen. Das wollte ich nur sagen. Ich wünsche euch jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim letzten Talk vor der Sommerpause mit dem großartigen Philipp Papendieck. Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Treue Hörer dieses Formats werden wissen, dass Philipp schon mal zu Gast war. Er war Anfang des Jahres hier und hat über seine Agentur Intermate gesprochen, die er vor ein paar Jahren mit 2 seiner Kollegen gegründet hat. Was er genau bei Intermate macht, wird er gleich alles selber nochmal erklären im Schnelldurchlauf, falls ihr letzte Episode nicht dabei wart. Was wir heute allerdings machen, und das rechtfertigt auch, dass er jetzt hier der erste Mensch ist, der ein zweites Mal eine komplette Episode bekommt, dass wir einen sehr genauen Fokus und Schwerpunkt heute auf TikTok legen. Jeder hat, glaube ich, in der letzten Woche über diese Plattform gesprochen, weil Präsident Trump ein besonderes Augenmerk auf die Plattform gelegt hat. Aktuell befindet sie sich ja noch in der Hand von ByteDance, einem chinesischen Unternehmen, was in den USA nicht gerne gesehen wird. Und man hat tatsächlich gerade das Gefühl, dass diese Plattform ein bisschen ein Spielball geworden ist in dem geopolitischen Streit, der gerade ohnehin auch an ganz, ganz vielen anderen Fronten, definitiv nicht nur in der Social-Media-Welt, zwischen den USA und China stattfindet. Ein, wenn man politisch interessiert ist, unglaublich spannender Konflikt, vor allem, wenn man es noch mit einer Social-Media-Nerd-Leidenschaft verbinden kann. Deshalb verfolge ich das gerade alles sehr interessiert. Ich habe dazu auch auf LinkedIn was geschrieben und den Post lese ich jetzt einfach mal vor, weil es deutlich kompakter und einfacher ist, als wenn ich es jetzt frei erzähle. Der Titel lautete: Wie Trump TikTok verbieten kann. Spoiler, es ist kompliziert. Wichtig, eine Executive Order von Trump wird nicht reichen. Die Anordnung wird voraussichtlich sofort vor Gericht angefochten werden. Der schnellste Weg wäre eine Blockade der Kommunikation zwischen den betroffenen Servern und Usern im Land. So funktioniert Chinas Firewall und so setzt Indien sein TikTok-Verbot durch. Aber das amerikanische Recht hat keinen Präzedenzfall für dieses Szenario. Diese Art der Netzwerkzensur ist unwahrscheinlich. Ein starker Hebel: das Committee on Foreign Investment. Wenn es entscheidet, dass chinesische Eigentumsverhältnisse ein Problem darstellen, könnte es Fusions- und Übernahmepläne verhindern und Umstrukturierungen erzwingen und letztlich ByteDance dazu zwingen, TikTok zu verkaufen. Siehe dazu die Microsoft-Verhandlungen. Aber das wäre noch lange kein Verbot. Um TikTok wirklich auszubluten, müsste die Regierung Apple und Google dazu bringen, ihre Verbindungen zu ByteDance abzubrechen. Hier muss sich dann das US-Handelsministerium einschalten. Bei Huawei wurde es so gelöst. Sanktionen sind aber normalerweise an Handelsverletzungen oder Spionage oder Verbreitung oder Diebstahl geistigen Eigentums gebunden. Verstöße, denen TikTok sich nicht schuldig gemacht hat. Man sieht also, es gibt verschiedene Instrumente, die Trump hier benutzen kann. Und es ist definitiv auch jetzt von außen für mich, aber genauso für Leute mit einem Jurastudium, absolut nicht leicht einzuschätzen, welche Handhabe Trump hier tatsächlich hat. Wir haben jetzt gemerkt, er hat, nachdem er erst gesagt hat, er will es nicht so gerne sehen, dass Microsoft einsteigt und den US-Ableger von TikTok kauft, ist er jetzt wieder offener dafür. Die Gespräche werden weitergeführt. Es bleibt also weiterhin spannend und ich kann euch nur empfehlen, auf LinkedIn vorbeizuschauen unter dem Hashtag TikTok oder auch auf Twitter wird man immer auf dem Laufenden gehalten und kann sich sehr gut informieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem ist, dass diese ganze Entwicklung passiert ist, nachdem ich mit Philipp gesprochen habe. Wir haben uns letzten Donnerstag, glaube ich, zusammengesetzt. Die ganze Entwicklung ist dann am Wochenende relativ eskaliert. Trotzdem ist es ein wunderbares Gespräch geworden und auch ein sehr gehaltvolles, weil Philipp und seine Agenturen sich sehr, sehr tief eingearbeitet haben in die Plattform, tiefer als viele andere wahrscheinlich. Er hat einerseits natürlich die Agentur Intermate mitgegründet, da hängt aber auch noch eine Produktionsfirma TrueMates dran und gemeinsam haben sie tatsächlich einfach eine eigene Show auf TikTok gelauncht. Dazu wird er gleich ein bisschen was erzählen. Sie heißt Daily Pie und hat in den letzten, ich glaube, 3-4 Monaten über 500.000 Follower gewonnen. Das ist ein lustiger Entertainment-Formate, schaut es auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf TikTok seid, mit einigen der bekanntesten Creator des Landes, die spannende, lustige Spiele spielen. Dazu gleich mehr. Außerdem hat die Agentur schon mehrere Data Reports rausgebracht, packen also ihre Analyseergebnisse so ein bisschen zusammen in schön aufgemachte White Paper Reports, die man sich runterladen kann. Es gibt wieder einen neuen, wo explizit Instagram und TikTok miteinander verglichen werden, wo die Zahlen einfach mal gegeneinander gehalten werden und ein bisschen auch klarer wird, hey, wie viel kann denn TikTok abgraben? Und er erzählt außerdem über die Initiative Lernen mit TikTok, die die chinesische Plattform gelauncht hat, um sich noch mehr als Lernplattform zu positionieren. Ja, einfach alles, was gerade zu TikTok zu wissen ist, exklusive des Politischen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude beim Gespräch und ja, entlasse euch jetzt in den tollen Talk mit Philipp Papendieck von Intermate. Hallo Philipp, schön, dass du heute zum zweiten Mal da bist.
Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich nochmal vorbeischauen darf.
Ja, ich habe, wie gesagt, mal ein bisschen zurückgeblickt ins Archiv und du bist tatsächlich der erste Gast, der eine zweite komplette Podcast-Folge nochmal bekommt. Also, wie gehst du mit dieser Ehre um? Wie fühlst du dich damit?
Ich mit sehr viel Demut und das rechne ich dir sehr hoch an. Ich versuche mich dann zu revanchieren. Ich habe zwar keinen so einen coolen Podcast wie du, aber irgendwas werde ich finden, wie ich mich revanchiere.
Perfekt, okay, das war auch jetzt gar nicht die Intention, weil ich finde es total gerechtfertigt, dass wir nochmal sprechen, weil wir tatsächlich ein anderes Thema haben oder einen etwas anderen Schwerpunkt legen. Im letzten Podcast haben wir das Thema TikTok am Ende so in den letzten 10 Minuten abgefrühstückt sozusagen, aber seitdem, wir haben das, glaube ich, Anfang des Jahres, so im Februar aufgenommen, ist bei euch sehr, sehr viel passiert. Und ich finde es total cool, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen mitzunehmen, zu erzählen, wie ihr euch als Agentur noch mehr dieser Plattform geöffnet habt, wie ihr jetzt auch wirklich teilweise da so für Deutschland Pionierarbeit auch leistet. Also umso schöner, dass du hier bist. Ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen für dich Revue passieren lassen und auch für die Hörer. Was ist denn seit Februar passiert? Ich weiß noch, damals hast du sogar erzählt, dass du 2019 noch eher derjenige warst, der gesagt hat, ach TikTok, keine Sorge, brauchen wir nicht. Ne? Und damals hast du dann schon gesagt, hey, war echt eine Fehleinschätzung, aber jetzt geht ihr ja gefühlt wirklich all in auf dieser Plattform. Also ja, was ist passiert und was hat euch vielleicht auch so ein bisschen dahin gebracht?
Ja, absolut. Also TikTok nach wie vor ist das ein Thema, was sich rasant entwickelt. Ich glaube, so einer der Treiber dessen war auf jeden Fall Corona. Wir haben ja ein bisschen die Begründung dessen, warum ich vermute, dass TikTok so groß geworden ist zu Corona-Zeiten, ist einfach, dass wir, als der Lockdown losging, gesehen haben, dass viele Marken einfach kein Content mehr beisteuern konnten. Das heißt, was wir viel für Marken gemacht haben, ist, wir haben Content recycelt, denen angeboten, dass wir da irgendwie aus bestehenden Assets irgendwie neu was kreieren. Die normalen Nutzer waren da vielleicht diejenigen, die noch einfacher zu Hause im Homeoffice ein bisschen ihre Homeoffice-Situation teilen konnten. Das haben wir beide vielleicht auch mal gemacht. Das klassische Laptop, Kaffeetasse, Jogginghose obenrum nett angezogen, das ist my Homeoffice-Situation. Nur auch diese witzige Art von Content, die daraus aus der Not entstanden ist, war dann irgendwann auch abgefrühstückt, sage ich mal. Und das fünfte My Home Office Situation Foto brauchte auch keiner mehr sehen. Das heißt, auch die privaten Nutzer auf Social Media sind, auch wenn vielleicht Leute digital näher zusammengerückt sind, via Zoom und FaceTime Family Calls und so weiter, war die Content-Kreation dann auch für die privaten Nutzer, nicht nur für die Marken, relativ schwierig. Und das gilt natürlich auch ein Stück weit für die Influencer. Also, dass diese Krise, so schlimm sie auch ist, für Influencer-Marketing eher ein Treiber war, das unterzeichne ich auch nach wie vor, weil plötzlich waren jene Leute, die mit einfachsten und mindersten Mitteln guten Content kreieren können, ja die Influencer, mehr als sie es sonst ohnehin schon waren. Und auch die Plattformen an und für sich waren für viele Werbetreibende schon ein bisschen krisenfester, weil ich einfach nicht in so starken Krisenumfeldern, als wenn ich beispielsweise auf t-online.de eine Anzeige schalte, in dieser schönen Instagram-Welt vielleicht auch noch stattfinden konnte. Das erstmal so zur Grundeinordnung, warum, wie gesagt, so schlimm die Krise generell auch ist, Corona Influencer-Marketing vielleicht sogar noch ein bisschen beflügelt hat und die Rolle der Influencer als diejenigen, die maßgeblich den Ton auf Social Media angeben, nochmal verfestigt hat. Und dann geht es aber selbst einem Influencer, der vielleicht in der teuersten, schönsten 400 Quadratmeter Altbau-Loft-Wohnung wohnt irgendwie. Selbst dieser Influencer wird sich irgendwann denken, was soll ich jetzt noch groß machen? Mir gehen irgendwie die Ideen aus. Und dann kommt eine Plattform wie TikTok um die Ecke, die sagt, pass auf, du kannst dich in dem immer gleichen Setup, immer vor der gleichen, in den gleichen vier Wänden mit der immer gleichen Frisur, sogar dem immer gleichen Outfit von mir aus, jeden Tag deiner Quarantäne-Jogginghose, kannst du dich immer wieder neu inszenieren, immer wieder neu kreativ selbst ausdrücken und verwirklichen. Und das ist was, was natürlich gerade in dem Lockdown nochmal einen ganz krassen Boost für diese Plattform und auch eine noch höhere Awareness-Creator-Seite für diese Plattform erzeugt hat. Und das zeigen auch die Zahlen. Also wir haben dann ja auch analysiert und haben geschaut, okay, wie viel Influencer auf Instagram sagen denn, checkt mal TikTok ab. Und das ist wirklich von Monat zu Monat massiv gestiegen. Wirklich. Die Zahlen haben sich da verdoppelt. Wir haben jetzt das nächste TikTok-Ranking, was wir rausbringen mit der Werbung und Verkauf. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche. Da haben wir auch analysiert, dass es allein letzten Monat wieder, glaube ich, über 70 Moms waren, also Mutter-Influencer, die einfach wie bis hin zu einer Sandy Meyer-Wilden, die gesagt hat, hier My Mom Problems oder My Mom Routine, check das mal auf TikTok ab. Und das spricht, glaube ich, für sich, warum TikTok jetzt einfach den ohnehin Siegeszug, den TikTok angetreten ist, nochmal durch Corona auch sicherlich verstärkt wahrnehmen konnte.
Ja, es war wirklich wie so ein Sog, der aber von TikTok andererseits auch wirklich befeuert wurde in der Zeit. Das fand ich sehr beeindruckend. Sie haben sich eben nicht quasi ausgeruht auf den Creatoren, die die Leute dorthin gepusht haben oder den Usern, die das von sich aus schon ausprobiert haben, sondern sie haben ja auch in der Zeit, auch davor, aber gerade auch in Corona-Zeiten massiv auch als Werbetreibende auf anderen Plattformen auch für sich geworben. Ich glaube, so kurz oder noch mitten im Lockdown kamen auch die Fernsehspots für TikTok raus, sowohl für Deutschland als auch für die USA und den UK-Markt. Es gab Werbung auf den anderen Plattformen. Ich glaube, die waren zeitweise doch irgendwie der größte Werbetreibende auf Snapchat oder so und haben dann die User da noch motiviert rüberzukommen. Also ich habe das Gefühl, die haben dieses Momentum total verstanden und auch noch mehr genutzt und befeuert, als es ohnehin schon durch die User selbst der Fall war. Ne?
Absolut. Und da finde ich auch, gerade wo du jetzt den TV-Spot ansprichst, da mit einer Loredana, die da mit gefeatured wurde, die Jungs von Dojo, die da natürlich wieder eine mega geile kreative Vorlage geliefert haben, das zeigt auch, glaube ich, wie nah dran TikTok auch an den Creatoren wirklich ist. Ich jetzt Leute, Hirings, die sie tätigen, wie den Charles Barr, den sie eingestellt haben. Ich glaube, da sieht man schon sehr, sehr gut, wie young-minded und fresh TikTok da auch gerade unterwegs ist und nicht nur schnell, sondern auch wirklich absolut nah an der Zielgruppe und an den Creatoren dran, sie agieren.
Ja, Ihr als Agentur habt ja natürlich eh immer die Aufgabe, euch mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Seid ihr bei TikTok vielleicht vor einer etwas besonderen Herausforderung nochmal, eben weil es so schnelllebig ist, weil man sich eigentlich nie sicher sein kann, dass man es gerade verstanden hat, weil quasi gefühlt jeden Tag was Neues passiert, entweder ein neuer Trend inhaltlich oder auch eine neue Entwicklung auf der Plattform, neues Feature, vielleicht, keine Ahnung, neue Funktionen, die für die Brands da sind. Seht ihr euch da auch vor einer besonderen Herausforderung als Dienstleister?
Absolut, absolut. Also wir testen ja selber sehr, sehr viel auch über eigene Kanäle rum. Das können wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber es ist sowohl KPI-seitig nochmal wieder ein komplett neues Thema. Gerade dieses hohe Potenzial der Viralität von Videos ist Fluch und Segen zugleich, wenn wir Kampagnen mit Kunden umsetzen. Das heißt, den Kunden können wir dann natürlich in Aussicht stellen, dass sie die Möglichkeit haben, mit einem nur 100.000 Follower-Influencer plötzlich 1, 2, 3 Millionen Views zu erzielen. Gleichzeitig gehen wir ja aber auch sehr, sehr stark nach draußen und sagen, pass auf, lieber Kunde, du bekommst Impressions-Garantien. Du kannst wirklich sehr, sehr predictable sozusagen Influencer-Kampagnen planen und einkaufen. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Volatilität um, der Impression? Was garantieren wir? Auf welcher Basis garantieren wir? Da werden so langweilige statistische Begriffe wie der Median plötzlich nochmal wieder interessant, dass man sagt, okay, man muss diese Ausreißer auf Creator-Seiten der Views irgendwie rausrechnen, gucken, wo kann man da irgendwie ein Average bilden. Kampagnen kreieren wir so, dass wir weitere Assets schon mit produzieren, sowohl auf unseren eigenen Kanälen, wenn wir da mit Kunden was machen, als auch mit Creatoren, dass wir sagen, okay, wir haben noch Fallback-Content, den wir dann im Notfall nachschießen können, um Ausgleich von Views vorzunehmen, was auch wiederum gar nicht schlimm ist, weil das die nächste Besonderheit. Auf TikTok ist es völlig fein, 3, 4, 5 Videos zu posten. Also TikTok bestraft es nicht, wenn du häufig postest. Und selbst ganz große Creator wie eine Dahlia laden immer noch 3, 4, 5 Videos pro Tag hoch. Also man sollte nicht dieses Back-to-Back-Posting, dass man innerhalb von 1, 2 Stunden mehrere Assets hochlädt. Das raten wir da Marken und Creatoren, es zu vermeiden, weil der TikTok-Algorithmus ein Interesse daran hat, dass ich immer wieder neue Creator sehe und nicht die gleichen Assets des gleichen Creators in einer hohen Frequenz. Deswegen lass ein bisschen Abstand, aber 3, 4 Stunden dazwischen, dann kannst du gerne das nächste Asset hochladen. Aber das allein, dieses Thema Garantie von Reichweiten, impliziert schon mal, dass wir komplett anders an die Kreation von Kampagnen rangehen. Anderes Thema zum Beispiel auch, was dazu passt, ist, dass wir auch Asset-spezifisch denken und nicht in konsekutiven Assets, die aufeinander aufbauen. Mhm. Das ist auch was wir bei unserem eigenen Kanal sehr stark lernen mussten oder was wir jetzt auch in Kanalstrategien, die wir für Kunden machen, ganz stark integrieren. Dass wir sagen, pass auf, denk nicht in Videoteil 1, 2, 3 und 4. Natürlich hast du auf deinem Kanal Follower, die sich sicherlich auch die anderen Assets angucken werden. Aber wenn du dieses Mindset hast, und das solltest du auf TikTok haben, jedes Asset für sich zählt. Jedes Asset wird vom Algorithmus für sich autark betrachtet. Was super cool ist, das ist ein super großes Potenzial, dass jedes Asset für sich durch die Decke gehen kann. Dann kann es aber auch sein, dass ein Asset, was durch die Decke geht, 80-90% Traffic über den For You-Feed bekommt. Mhm. Das heißt potenziell über Leute, die dir nicht folgen. Und wenn du dann sagst, das ist Teil 2, dann baut das gar nicht so aufeinander auf. Ja. Das ist super spannend, wenn wir beispielsweise gerade haben wir mit einem Mathelehrer gearbeitet, der gesagt hat, okay, ich mache meinen Lehrplan sozusagen, den bilde ich auf TikTok auch ab. Dann haben wir gesagt, ja, aber versuche, dass die einzelnen Videos trotzdem für sich einen edukativen Mehrwert haben und für sich alleine funktionieren. Und das sind so ganz viele Faktoren, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, wo man sowohl datentechnisch neue Insights sammeln muss, um dem Kunden verlässliche Predictions und so weiter zu geben, als auch auf kreativer, inhaltlicher Ebene so eine Kampagne ganz anders stricken muss.
Ja, auf das Thema Daten würde ich später im Gespräch sowieso noch eingehen und da so ein bisschen einen Blick drauf werfen, weil ihr da ja auch einen sehr coolen Report in Kürze veröffentlichen werdet. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Tatsache eingehen. Du hast es gerade schon angedeutet, dass ihr auch selber zum Produzenten geworden seid. Also ihr habt euren eigenen Kanal sozusagen ins Leben gerufen. The Daily Pie heißt der. So eine Art Showformat auf TikTok oder Entertainment, Snackable Entertainment Format. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen beschreiben. Erstens, wie es zu der Idee kam oder auch zu der Entscheidung überhaupt. Hey, wir machen das jetzt. Wir machen unser eigenes Ding und was für, ja, ich weiß auch nicht, für Ziele ihr damit verfolgt und für Learnings ihr vielleicht schon generieren konntet.
Ja, gerne. Also der Grundstein war eigentlich daraus gelegt, dass wir in einem Online-Marketing-Rockstars-Report von Flighthouse gelesen haben. Mhm. Uns das angeschaut haben und gesagt, okay, das ist total cool. Was der Eric Pace heißt der gute Mann, wobei von Mann kann man gar nicht sprechen, der ist ja noch super jung. Was der gute Junge da treibt in Los Angeles, das ist super cool. Sind dann mit denen in Kontakt getreten und gesagt, hey, wollen wir die Show nicht nach Deutschland holen? Der war auch total nett, super kooperativ, aber hat gesagt, Deutschland steht bei uns nicht so auf der Agenda. Da hängen ja auch noch weitere Investoren bei ihm mit drin. Ist erstmal nicht Thema für uns. Und dann haben wir gesagt, gut, sowas machen wir einfach selber. Dann kam tatsächlich auch bei uns, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben Content recycelt und die Creator konnten immer so Content erstellen, aber auch bei uns kam dann leider Corona so ein bisschen dazwischen. Hat nochmal kurz dazwischen gefunkt, aber wir haben relativ schnell dann auch für ganz viele Marken wieder angefangen zu drehen, hatten DEKRA-geprüfte Gesundheitsbeauftragte, die da tatsächlich, wenn die Creator an Set kommen, Fieber messen. Was die Creator, die das Thema Maskenpflicht und so nicht immer ganz so ernst nehmen, ganz offen gesprochen, erstmal nicht so cool fanden, aber da haben wir, glaube ich, relativ straight und strikt sind wir da vorgegangen und haben dann einfach selber so ein Unterhaltungsformat gestartet. Und vielleicht für die weder Flighthouse noch jetzt Daily Pie unseren eigenen Kanal kennen, ist es im Prinzip Gedanke, dass wir einfach eine Plattform für diese neuen Creator bieten. Das heißt, wenn man sich die Creator-Landschaft anguckt, und das finde ich ist super cool an TikTok, haben wir einfach komplett neue Gesichter. Das heißt, wir haben plötzlich Leute, die wir so auf Instagram, YouTube und Co. gar nicht auf dem Schirm hatten, weil die vielleicht auf Instagram nur 10.000 Follower hatten, aber auf TikTok auf einmal 1 Million Follower haben. Das heißt, wenn man sich diese Rankings anguckt, der erfolgreichsten Influencer, haben wir natürlich auch die Bibis, Duggies, die Julia Botex zum Beispiel super stark auch auf TikTok und auch auf YouTube und Instagram. Klar haben wir diese klassischen Influencer auch auf TikTok in den Top-Listen, aber wir haben auch einfach völlig neue Accounts, die durch diesen sehr smarten TikTok-Algorithmus und durch coolen Content und ein gutes Verständnis von TikTok-Content plötzlich nach oben gespielt wurden. Viel, viel schneller als etablierte Creator auf anderen Plattformen. Und das heißt, wir haben völlig neue Reichweiten, frische Creator. Und wir sehen auch die gleichen Creator, wie eine Xenia Adons beispielsweise, früher Xenia Overdose, die sich plötzlich mit Doppelkinn und Balkonbrüllerei zur Nachbarschaft oder umfallend mit ihrem Freund, während sie irgendwelche TikTok-Tänze ausprobiert, in einem völlig neuen, einer völlig neuen Tonalität auf eine völlig humoristische, sehr nahbare Art und Weise zeigt. Und ganz anders, als wir sie auf Instagram kennen. Sprich, auf TikTok-Creator-seitig haben wir neue Reichweiten und auch die gleichen Reichweiten, aber in einem neuen Rollenverständnis. Und da haben wir gesagt, ey, dieses Potenzial, das nutzen wir, diese neue Kreativität und diese neuen Creator und bieten denen einen Spielplatz. Und das ist Daily Pie. Wir haben es im Prinzip so, wir haben jetzt, glaube ich, über 50 Content-Formate. Also von Ballon-Roulette, wo die mit einem ganz scharfen Messer Ballons aufschneiden müssen, die dann irgendwann platzen, mit einer Highspeed-Kamera gedreht, bis hin zu Songs erraten, bis hin zu Rodeo-Reiten auf so einem Rodeo-Bullen, den wir in so ein riesiges Studio gestellt haben. Ist im Prinzip so ein bisschen wie Wetten, dass früher, nur dass statt Thomas Gottschalk mit seinen Gästen nun die Creator ihre eigenen Moderatoren sind. Und wir vernetzen Creator, wir setzen Ideen von denen auch um. Wenn sie um die Ecke kommen und sagen, wir würden mal gerne sowas ausprobieren, das haben wir in den USA gesehen, dann bringen wir alles ran und drehen es mit denen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip hinter der Show.
Aha. Wie viele Videos habt ihr bis jetzt gedreht und veröffentlicht und wie viele Creator waren dabei, so roundabout?
Also wir haben creatorseitig haben wir über 50 Stück jetzt in der Show gehabt. Und auch da eigentlich so würde ich sagen, die Creme de la Creme TikToks, also von der Dahlia mit über 5 Millionen Followern, Tina Neumann, Jenny O'Marco und Co., also alles so wirklich millionenschwere Accounts, haben jetzt aber auch angefangen, weil wir nicht nur, also Auswahlkriterium ist nicht, dass jemand eine Million Follower hat. Das letzte Mal in der Show hat eine Influencerin auch ihren Kumpel mitgebracht, hätte glaube ich nur 2.000, 3.000 Follower. Haben wir auch gesagt, ey, rein ins Set, mach ein Spiel mit. Also soll nicht heißen, dass nur große Creator kommen dürfen, gar nicht. Für alle, die das hören und selber irgendwie Bock drauf haben, sind alle herzlich eingeladen. Aber wir haben so von der Anzahl der Creator und auch von der Größe der Creator schon einen sehr, sehr elaborierten Kreis an Creatoren da haben dürfen. Und von der Menge der Videos, ich würde jetzt mal sagen, bestimmt über 100, 120 Videos. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, aber ja. was die, sage ich mal, die kreative Vielfalt angeht, wir kommen jetzt gerade sukzessive wieder mit weiteren Formaten raus, wie diesem Thema Ballonroulette oder Slowfi, wo wir mit einem Laubbläser den Leuten ins Gesicht gepustet haben und sie in Slow Motion gefilmt wurden. Haben wir irgendwie jetzt schon über 1000 Kommentare auf dem einen Video, wo die Leute abstimmen. Also echt schon krass, glaube ich, eine sehr, sehr schöne kreative Vielfalt, die da gespielt wird.
Hm. Was ist denn das Ziel, was ihr als Agentur damit verfolgt? Also ihr habt ja selbst ein Produktionsunit, also es ist bestimmt auch so ein bisschen Test and Learn, was funktioniert wirklich richtig geil, wie kann man die Videos irgendwie an den Start bringen, ist natürlich ein sehr schöner Case. Was bringt euch das?
Also aus der, genau richtig, wie du gerade gesagt hast, Test and Learn ist so das eine Ziel und den einen Mehrwert, den wir da rausnehmen, weil wir genau solche Insights, wie ich gerade geteilt habe, wie triggern wir den Recommendation-Algorithmus auf TikTok, dass wir auf For You landen, wie wichtig sind Kommentare. Also wir analysieren sehr, sehr, sehr genau, dass wir sagen, wenn ich zwei Videos, Teil 1 und 2, direkt hintereinander hochlade, zieht das erste oder das zweite mehr. Wenn ich viele Creator verlinke und auch beim Songraten die Sänger selbst verlinke, wenn ich zwei große Creator mit viel Reichweite vor der Kamera habe oder einen großen, einen kleinen, wenn ich am Tag 3 oder nur 1 oder 5 Videos hochlade, was passiert da? Ein 20-sekündiges Video und ein 50-sekündiges Video, wie performen die gegeneinander? Zuschauerbindung, Rewatch-Rates, die wir uns angucken. Also wir haben mittlerweile wirklich eine sehr, sehr umfassende Analyse, allein nur auf dem DailyPie-Kanal. Und das sind Insights, die wir dann nutzen, wenn jetzt eine Marke zu uns kommt und sagt, hey, wir würden gerne, dass ihr unseren eigenen Markenkanal aufbaut. Dass wir sagen, wir haben schon Verständnis A für die TikTok-Kreativität und auch für die Zahlen dahinter oder TikTok-Kreativität zum Beispiel, dass wir nicht zu sehr nur an unsere eigenen Follower kommunizieren. Weil warum soll ich sagen, habt ihr das letzte Video gesehen? Hey, liebe Tina Neumann-Crew. Wenn wir aber wissen, dass gegebenenfalls 90% des Traffics gar nicht aus unserem Folgen Daily Pie verloren kommen, sondern über den For You Feed und und. Also das sind super viele Insights, die wir nutzen, super viele Formate, die wir dann wieder adaptieren und auch für andere Kunden nutzen können. Aber das größere Ziel dahinter ist, dass wir wirklich so eine eigene Media Brand auch werden. Das heißt, dass wir auch auf weiteren Plattformen mit Daily Pie, aber auch mit weiteren Kanälen groß werden. Wir haben jetzt auch gerade einen zweiten Kanal gelauncht, Buzzbox heißt der, wo es so ein bisschen mehr so News-Formate gibt. Da haben wir so ein Thema, das heißt Behind the Hype, wo Leute erzählen, hey, was hat es eigentlich mit Claudia Obert auf sich? Erstaunlicherweise ja eine, sage ich mal, etwas betagtere Dame aus dem klassischen TV, die sich trotzdem auf TikTok großer Beliebtheit erfreut.
Ja.
Ich glaube, da geht so. Weil jetzt, während wir sprechen, gleich ein Video zu live, wir haben da so ein Thema, die Dolphin Challenge, was Behind the Hype Dolphin Challenge oder die Cashier Challenge, was hat es damit auf sich? Das heißt, eher so News-Formate, wir haben auch so Formate gemacht jetzt mit My Advice, wo wir gegen Bodyshaming, gegen Homophobie, My Advice, mach dein Coming Out, wenn du dich danach fühlst und schiebst nicht auf. Das heißt, es ist so ein zweiter Kanal und wir planen gerade schon einen dritten Kanal, das heißt, wir sind da schon bestrebt, sage ich mal, für die Gen Z einfach so eine Unterhaltungsbrand zu werden.
Okay.
Und das ist so das große dahinterliegende Ziel auf jeden Fall.
Sehr interessant, weil ich meine, das ist natürlich ein großer Invest. Ne? Habt ihr da noch irgendwelche Partner? War eh die Frage so, ob auch Brands stattfinden in diesen Formaten oder ist das erstmal ganz losgelöst von solcher Art von Kooperation und das ist wirklich so euer Baby jeweils?
Also wir haben das tatsächlich komplett aus eigener Kraft heraus gestemmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte, aber vielleicht hier nochmal für den Zuhörer gesagt, wir haben ja keinen Investor im Rücken, sind komplett gebootstrapped. Sowohl TrueMates, unsere Produktionsfirma, als auch Intermate, die Influencer-Agentur. Und wir beide, das sind ja alles wir, aber wir haben zusammen im Zusammenschluss sozusagen gesagt, wir glauben daran, wir glauben, dass TikTok Kreativität maßgeblich auch nachhaltig prägen wird. Und dass die Creator, die dort nach oben kommen, auch langfristig eine große Rolle spielen werden. Und deswegen wollen wir selber zum Creator werden, selber TikTok atmen, fühlen und auch in solche Formate investieren. Und wir haben jetzt schon 4-mal gedreht, also haben schon auch relativ viel investiert, haben jetzt auch ein eigenes Studio, das, was wir gerade einrichten. Das heißt, es wird jetzt zum nächsten Flight auch schon im eigenen Studio-Setup gedreht. was Kunden dann gerne auch für andere TikTok oder natürlich auch abseits von TikTok-Drehs nutzen können. Aber da sind wir schon sehr stark in Vorleistung gegangen, aber haben jetzt auch erste Marken. Also wir haben jetzt ein Hollister, wo die Tage ein Video live geht, wo sogar der gute Jeremy Fragrance am Ende mit am Start ist, lustigerweise. Ja. Sicherlich ein sehr polarisierender Typ, der aber privat nochmal, das kann ich sagen, anders unterwegs ist und auch super sympathisch ist.
Gut.
Das heißt, da haben wir schon erste Kunden am Start, die da jetzt stattfinden. Weil sie in einem absolut brand-safen Umfeld, 100% durch uns natürlich vorab kreiert, gescriptet, abgesprochen, trotzdem mit coolen, großen Creatoren stattfinden können. Mhm. Und gestern hat lustigerweise auch TikTok selber, dafür Shoutout und Dankeschön, uns auch nochmal Daily Pie as Best Case genannt bei so einem virtuellen Vortrag zu TikTok.
Ja.
Deswegen sind wir da, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, da auch Marken mehr und mehr zu integrieren.
Dann einmal kurz die Frage, weil das, glaube ich, jetzt hier zu diesem Blog ganz gut passt. Habt ihr schon denn Kunden, für die ihr sehr aktiv auch Kanäle aufbaut gerade, die jetzt nicht auf euren, in euren Shows stattfinden sozusagen, sondern für die ihr das macht?
Also wir haben gerade diverseste Kanalstrategien entwickelt, das definitiv. Erstaunlicherweise war das auch nochmal eine Herausforderung, weil es weniger wie ein Blueprint funktioniert, wie es sich auf Instagram darstellt.
Ja.
Ich schätze mal, gerade weil man so sehr individuell Asset für Asset betrachtet, genau das, was ich gerade gesagt habe, man dann schon schauen muss, wie bekommen wir diese übergeordneten Content-Formate, die man sich aber sicherlich ja trotzdem ausdenkt, diese übergeordneten Themen, also ich finde, ich für einen Kunden IoT, Future Mobility und so weiter mache, wie bekomme ich das in diese neue Art von Kanalverständnis hineingepresst? Deswegen ist das ja auch mit nicht wenig Aufwand verbunden, so eine Kanalstrategie. Aber trotzdem sind wir dafür auch sehr, sehr große Marken gerade schon sehr aktiv in der Ausarbeitung. Und das wäre was ich aufgrund der aktuellen Reichweitenpotenziale, die TikTok bietet, auch nur jedem Kunden empfehlen kann. Ich meine, wir haben jetzt mit Daily Pie irgendwie in kurzer Zeit 510.000 Follower aufgebaut. Hat komplett durch die Decke gegangen.
Wann habt ihr angefangen?
Und, ich glaube, wir haben Anfang Mai angefangen.
Ja.
Also jetzt im Mai, Juni, Juli in drei Monaten 500.000 Follower aufgebaut. Nach wie vor konstant wachsend.
Ja.
Das hat uns schon echt gefreut. Und das ist was wir dann auch immer den Marken hinwerfen und sagen, pass auf, halte am Anfang die Posting-Frequenz hoch, weil wir haben dir ja gerade erklärt, lieber Kunde, der For-You-Feed prägt TikTok. Follower sind erstmal egal und du kannst mit wenig Followern schnell eine hohe Reichweite aufbauen. Und viele von diesen bestenfalls 90%, 80% Zuschauern aus dem For-You-Feed, die noch nicht zu deinen Followern gehören, konvertieren dann auch in deine Followerschaft hinein. Und dann kannst du auch wieder deinen Instagram- und YouTube-Page befeuern. Das heißt, das kann auch auf andere Kanäle abfärben. Und das ist ein Potenzial, was ich nur jedem Zuhörer, jedem Markenvertreter, jeder Agentur, die andere Marken betreut, hier in dem Podcast raten kann, das wirklich jetzt zu machen und nicht zu warten, bis immer mehr User und immer mehr Content als ohnehin schon dort aktiv sind, auf die Plattform strömen.
Ja, ja, aber ich finde es sehr, sehr spannend und auch ein bisschen beruhigend, dass ihr die Strategieentwicklung für die Kanäle auf TikTok auch gar nicht so einfach und mal eben aus dem Ärmel schüttelnd irgendwie findet, weil mir das auch schon ein bisschen so ergangen ist oder ich mir auch gedacht habe, boah, es ist gar nicht so einfach eben für dieses super agile Umfeld, in dem man ja eigentlich immer sehr schnell eigentlich auch wieder alles sehr, ja, vielleicht sich anpassen muss und irgendwie sehr atmen muss, was dort passiert, so wirklich feste Formate überhaupt zu entwickeln oder jetzt zu sagen, das machen wir dann 2021 auf TikTok. Das finde ich teilweise sehr, sehr herausfordernd. Aber ja, da müssen wir alle, glaube ich, gerade mit umgehen. Cool.
Oder auch, wenn du sagst, wir versuchen mal nur vielleicht einen Satz noch dazu, dass man auch eine Challenge ist, sicherlich, wenn man sagt, okay, wir machen 3 Assets pro Tag, 5 Assets pro Tag am Anfang. Ist natürlich verständlicherweise, was ich auch verstehe, die Marke erstmal da und sagt, ja, Moment mal, wie viel Geld sollen wir denn da ausgeben, um jeden Tag 5 Assets rauszufeuern? Wie habt man euch das vorgestellt? Das heißt, allein da schon zu schauen, wie kann man so einfach wie möglich Assets erstmal generieren? Dann hat man seine Leuchtturm-Assets irgendwie, die dann vielleicht aufwendiger produziert sind. Aber überhaupt erstmal den Marken eine Option zu geben, auch selber Content zu erstellen, oder ihnen einen Ausweg zu geben, wenn sie sagen, wir haben nur ein kleines Social-Team oder wir sehen das de facto nicht bei uns, ihnen zu zeigen, wie auch wir mit minimalsten Mitteln und einem überschaubaren Budget diese hohe Posting-Frequenz auf TikTok beibehalten können. Allein das ist schon ja ein wichtiger, aber auch nicht ganz einfacher Schritt.
Kannst du da, wenn du sagst, minimalste Mittel, so ein bisschen vielleicht noch irgendwie was Handfestes sagen? So, was wäre denn so ein Mini-Budget, was man in die Hand nehmen müsste, um dort so ein, ja, weiß auch nicht, Low-Budget-Projekt zu machen, was sich wenigstens aber auch lohnt?
Also minimalste Mittel, da tue ich mir jetzt selbst keinen Gefallen und meine Mitgründer werden mir auf den Hinterkopf hauen, weil die sagen, was erzählst du da? Aber minimalste Mittel wäre tatsächlich erstmal 0 Euro, weil ich jedem Social-Team, was vielleicht einen jungen, coolen Partner hat im Team oder vielleicht aber auch einen alten Hund, sage ich jetzt mal bewusst ketzerisch, der aber einfach young-minded und cool drauf ist, Thomas Sattelberger, aktuell gerade zum Beispiel, auch über Project Z her, rocken die da ein ziemlich geiles Projekt mit dem guten Herrn.
Das ist ein Bundestagsabgeordneter, ne, von der FDP, glaube ich, der mit über 70 das gerade richtig schön durchzieht, so wie er die Plattform kennenlernt. Das
super, super cool. Ja, also kann ich echt nur jedem empfehlen. Ein super cooles Format. Und da, das zeigt ja auch, dass es möglich ist, auch selbst Content zu erstellen. Und dann wären minimalste Mittel vielleicht eher das Thema, dass wir sagen, pass auf, wir gucken uns an, wir haben irgendwie kleine Assets, die jeden Tag live gehen, da schulen wir euch, da sind die Kosten eher, dass Intermate ein Retainer-Budget bekommt, um das Team zu schulen, um vielleicht Trends zuzuarbeiten, was sind denn gerade Themen zum Thema IoT, zum Thema Future Mobility, passt dieser Trend gerade, da können wir so drauf einzahlen, den Trend können wir benutzen, um unser Markenthema wieder zu bespielen. Das ist ja dann eher, sage ich mal, in kleinen, wenigen Manntagen gerechnet, sodass die Marke selber einfach völlig kostenneutral über ein Smartphone aktiv sein kann. Und dann hat man aber monatlich vielleicht natürlich nochmal einen Dreh, wo man dann im Bundle Assets generiert. Also wir haben gerade mit Frank Thelen zum Beispiel TikTok-Videos produziert, wo wir ganz genau auch so vorgegangen sind, haben gesagt, gut, wir kriegen den guten Mann nicht auf Tagesbasis vor die Kamera, der hat viel zu tun. Sprich, wir kreieren im Bundle haben dann eine hohe Menge an Assets, die wir oder die er dann für sich auch ausfeuern kann.
Auf seinem eigenen Frank Thelen TikTok-Kanal?
Korrekt, genau.
Sehr schön. Worüber wird er dann so sprechen?
Wir dürfen alle gespannt sein.
Ja, über seine Digitalisierungsthemen.
Genau. Also wie man ihn kennt, sage ich mal, aber natürlich mehr snackable und kürzer.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch nochmal das Thema, dass man selbst, um das dem Zuhörer auch nochmal zu vermitteln, ja, das größte Problem, sage ich mal, was wir noch mit Kunden haben, die wir für TikTok begeistern wollen, ist, wenn die Kunden nicht ohnehin schon voll Feuer und Flamme für TikTok sind, dass der Kunde sagt, ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht so ein Tanzen und Singen und so ein Gehopse haben und nur so kleine Mädels, die da rumhüpfen, nicht so ein quatschigen Content. Und das ist wirklich immer noch leider Gottes, aber gut, das gehört wahrscheinlich dazu, dass es einfach ein bisschen dauert, bis alle Kunden da informierter unterwegs sind. Was wir den Kunden sagen, es ist auch viel Tanzen und Singen und das aber auch in einem extrem relevanten Maße. Ich meine, TikTok prägt mittlerweile die Musikindustrie, beeinflusst die Charts. Künstler wie Drake kreieren Songs nur mit dem Hintergedanken, dass da ein TikTok-Dance draus kreierbar ist. Also Musik, Tanzen, Singen, Lipdubben und so weiter, auf jeden Fall. Aber es ist noch so viel mehr. Und es ist noch so viel mehr, zeigt TikTok ja auch mit dem Lernen mit TikTok-Programm, was gerade in Deutschland auch extrem groß anläuft. Und dort kann man dann auch solche Themen, wie der Frank Thelen normalerweise behandelt, aufgreifen und snackable verpacken. Und dann auch in der Longform gerne auch auf YouTube nochmal weiterführend oder auf der eigenen Markenwebsite nochmal weiterführend erklären und tiefergehend. Aber es ist durchaus möglich, auf TikTok auch solche Dinge zu spielen.
Ja.
Und wenn man
ja
sich jetzt mal anguckt, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, das ist nun mal leider so, und dass Leute immer mehr nach snackable Content verlangen, dann würde ich sogar nicht sagen, es ist auch möglich, informative Themen auf TikTok zu spielen, sondern da würde ich sogar so ausdrücken, dass ich sage, es ist sogar wichtig, dass ich meine Themen mit einem informativen Mehrwert snackable verpacken kann und auf TikTok trotzdem eine sehr, sehr große Zielgruppe aussteuere.
Mhm. Ja, ich glaube, die Initiative, die ist ja auch global getrieben von der Plattform, ist unglaublich smart. Also das gibt denen natürlich auch nochmal so einen Trust-Faktor auf eine ganz andere Art und Weise. Auch bei älteren Zielgruppen zum Beispiel, hey, es ist eben nicht nur Dance und Fun, sondern hier kriegst du auch was Gehaltvolles mit. Ich habe das auch in meinem privaten Umfeld beobachtet, als ich mal ältere User aus meinem Umfeld gefragt habe, die so Ü 40, 50 sind, so, was machst du denn auf der Plattform, die das immerhin schon nutzen, was ja schon was Besonderes ist. Und die dann gesagt haben, ja, auch ich folge hier diesem Typen, der gibt irgendwie immer so schnelle Steuertipps oder, keine Ahnung, der Frau, die irgendwie Do-it-yourself-Anleitungen zeigt. Also da ist wirklich dieses Bildende für eine ältere Zielgruppe auch nochmal bedeutender, was, glaube ich, deshalb auch ein sehr wichtiger Schritt ist, aus unterschiedlichen strategischen Perspektiven für TikTok das weiter voranzutreiben. Aber magst du mal so ein bisschen beschreiben, was so die Initiative in Deutschland tatsächlich gemacht hat, weil die sind ja auch aktiv auf Creator zugegangen und haben die tatsächlich auch so aufgenommen in dieses Programm sozusagen. Das war ja doch sehr institutionalisiert in gewisser Weise.
Absolut. Also da kann ich auch wieder nur ein sehr, sehr großes Lob an TikTok aussprechen, weil die wirklich das, was ich eingehend gesagt habe, sich auch hier wieder zeigt. Sie sind sehr, sehr nah dran an den Creatern. Also sie haben ein super starkes Team, was sich um Creator kümmert. Jetzt auch ein super starkes Team, was sich um dieses Programm Lernen mit TikTok kümmert. Und wir dürfen da ja schönerweise TikTok agenturseitig sozusagen begleiten und unterstützen und haben da im Prinzip den Auftrag, zum einen Leute, die auf TikTok sind, die edukativen Content beisteuern, denen zu helfen, das noch weiter zu diversifizieren, auszugestalten, denen kreative Hilfestellungen und so weiter zu geben und gleichzeitig aber auch aus der bestehenden TikTok-Community, wo es vielleicht noch keine TikTok-Influencer sind, aber de facto TikTok-Creator im kleinsten Sinne, jene hochzuziehen, die auch gut edukativen Content an eine noch viel größere Zielgruppe aussteuern können. Und dritte Säule ist im Prinzip das Thema, dass wir auch Leute, die noch gar nicht auf TikTok unterwegs sind, aber absolut ein Verständnis für coolen YouTube-Content, für coolen Instagram-Content in einem edukativen Kontext haben, auf die Plattform zu holen. Und da haben wir wirklich, um vielleicht mal so ein bisschen Gefühl zu geben, dem Zuhörer, was heißt edukativer Content? Auch das ist ja super breit gesteuert. Also das kann das Thema sein, Berufe im weitesten Sinne, Einblicke in Berufe, was macht der Radiomoderator, wenn er auf Toilette muss oder was macht der Jetpilot, wenn er auf Toilette muss. Da kann man allein aus diesem Thema, ich muss mal, witzig gedacht, ein super inhaltsschwangeres und breites Thema in alle Berufsklassen nehmen. Man kann das Thema Lehrpläne, Ausbildungswege, Studiengänge und so weiter aufgreifen. Das heißt, nur dieses Thema Berufe ist super inhaltsschwanger. Dann gibt es Thema wie DIY, sich selbst helfen, irgendwie den Garten oder die Wohnung oder das Haus oder die Kleidung zu verschönern. Es gibt das Thema Tutorials. Allein unter Tutorials gibt es so einen breiten, so eine Verästelung an Dingen wie die Backen, Kochen und so weiter. Aber auch darüber hinausgehend zum Beispiel, wie kann ich eine Beule aus dem Auto ziehen? Mit einem Wasserkocher und einem Fümpel ziehst du die Beule wieder aus deinem Auto.
Gut, ja.
Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, welches Potenzial da drin steckt, wie inhaltsschwanger das ganze Thema sein kann. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, der Zuhörer, ja gut, okay, du hast jetzt erzählt, was kann edukativ sein, aber es wird ja nicht stattfinden. Da kann ich nur auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast an dem Beispiel. Wir haben da jetzt wirklich Leute wie, ich habe tatsächlich letzte Woche gerade mit Professor Dr. Rieck telefoniert. Das ist ein Professor der Spieltheorie und Finanzierung an der Frankfurt University of Applied Science. Der hat schon einen YouTube-Kanal und der geht jetzt auch auf TikTok und bringt diese Themen wie Spieltheorie und Finanzierung an die Zielgruppe. Wir haben Leute, Ärzte, die reden über pathologisches Geschehen beim Herzinfarkt. Wir haben Erzieher, die tatsächlich über Angebotsplanungen für die Kita, Förderung der Vorstellungskraft der Kinder, was kann ich da als Erzieher tun? Das heißt auch wirklich ganz, ganz bewusst nicht auf Kinder fokussiert sprechen, sondern anderen Eltern Tipps geben oder anderen Erziehern Tipps geben. Wir haben um den super coolen Herrn Anwalt, der auch extrem erfolgreich unterwegs ist, auch weitere Juristen. Auch das ist nicht nur der einzige Anwalt auf TikTok. Da haben wir Law and Beyond, die sagen, was ist der Unterschied zwischen Raub und Diebstahl? Wir haben Gründer, die über Coworking Spaces und deren Herausforderungen sprechen. Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld an super spannenden Creatoren, die edukativen Content, snackable verpackt, super unterhaltsam an nicht nur die ganz jungen, sondern auch immer älter werdendere Zielgruppen spiegeln.
Da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin immer voll der Freund von sehr komplexen, von allen Seiten beleuchtenden Aufarbeitungen von Informationen. Also ich verstehe, dass die Aufmerksamkeitsspanne, je nachdem, wo man sich befindet, auf welcher Plattform, einfach sehr gering ist. Natürlich wird auf TikTok nicht irgendjemand fünfminütige Inhalte konsumieren, wenn das denn möglich wäre sozusagen, weil das einfach in das Universum gar nicht passt. Andererseits, ne, Podcasts zum Beispiel werden ja gehört auch über 5 Stunden oder so. Also ich glaube, dass die Bevölkerung so, das wahrscheinlich sehr selektiv macht. Natürlich in den jüngeren Zielgruppen der snackable, schnelle Content deutlich attraktiver vielleicht noch ist als für manche Ältere. Also ich finde es aber dann wiederum trotzdem sehr, sehr gut von TikTok und wiederum vielleicht so ein Zeichen dafür, dass sie die Zeichen der Zeit sehr früh erkennen beziehungsweise auch von den Fehlern anderer Plattformen besser lernen und das jetzt schon direkt anwenden, weil ich auch sehr an diese Fake News, Fake Information Bewegung aus den letzten Jahren gedacht habe. YouTube zum Beispiel stand massiv in der Kritik, zu so einem Art Brandbeschleuniger von Verschwörungstheorien zu werden, weil der Algorithmus einfach immer wieder diese typischen Verschwörungserzählungsvideos weiter verbreitet hat und dich dann so eine Art Sog und Trichter gezogen hat, dass du dann irgendwann nur noch das bekommen hast und dann auch gewisse Dinge einfach nur noch konsumiert und geglaubt hast vielleicht ab irgendeinem Punkt. Und dass TikTok dann jetzt vielleicht so eine Art Trusted Channels Programm oder so auch vielleicht ja dann hat, so hey, das ist jemand, der in dem Programm ist, das heißt, du kannst ihm vertrauen, es ist in irgendeiner Form ein bisschen kuratiert oder da guckt nochmal jemand drüber, das finde ich eigentlich eine sehr smarte und auch zeitgemäße Entwicklung.
Absolut. Also ich würde es auch nicht so ketzerisch ausdrücken, wie dass die Aufmerksamkeitsspanne einzig und allein bei allen Menschen immer kürzer wird und wir auch keine Chance haben, die Leute auch mal länger bei der Stange zu halten. Ja. Das ist ja auch super wichtig. Und gerade für jene, die vielleicht zuhören mit einem journalistischen Background und so weiter, wie ein Professor Dr. Rieck, der wird sicherlich nicht ausschließlich TikTok-Videos machen, niemals. Aber der hat ja schon sehr, sehr, sage ich mal, sehr, sehr digital getriebenes Mindset, sodass er auch seine Kurse irgendwie online noch spannender gestalten möchte und. Und dann würde ich es vielleicht so einordnen, dass man sagt, eine Challenge ist definitiv, dass die Nutzer, auch gerade die jüngere Nutzergruppen, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben und dass es eine Plattform wie TikTok gibt, die mit über einer Stunde durchschnittlicher Nutzungsdauer pro Tag mittlerweile echt einen massiven Anteil an der digitalen Aufmerksamkeit der Zielgruppen hat. Und dann, so sage ich es dann immer zu den Marken, könnt ihr es euch de facto einfach nicht erlauben, dort nicht stattzufinden und dort nicht eure Share of Voice irgendwie zu platzieren. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch noch YouTube machen dürft und dass ihr nicht vielleicht auch noch Teil 2 in einem länger formatigeren Kontext irgendwie spielen dürft, aber seid euch einfach bewusst, dass es de facto viel Aufmerksamkeit der Nutzer gerade auf TikTok zu holen ist und versteht dann dort die Art und Weise, wie Content zu gestalten ist. Das heißt, nicht so ein Schwarz oder Weiß, du brauchst jetzt keine längeren Formate mehr spielen und wie du es gerade sagst, wir beide sind ja der Beweis dafür, dass hoffentlich Podcast auch eine super hohe Relevanz hat, das ist eher ergänzend, als sich ausschließend zu betrachten.
Ja. Sehr schön. Wenn du Lust hast, beziehungsweise bereit dafür wärst, ich will mal ein bisschen was Kurzes probieren, weil es gibt, wenn ich mit Kunden rede, wenn wir intern diskutieren, immer wieder natürlich Bedenkenträger. Du hast gerade schon ein bisschen auch oder in den letzten Minuten im Gespräch erwähnt, was es da für Vorbehalte gibt, wie ihr vielleicht mit gewissen Argumenten oder so den Leuten die Angst nehmt und ihnen zeigt, hey, es ist relevant, ihr solltet das jetzt einfach mal probieren, selbst wenn es nur mit einem kleinen Budget ist oder erstmal nur ein paar Tests oder so. Es gibt aber so ein paar Themen, die einfach gerade so Buzzwords sind, die immer wieder einfach so in den Raum gestellt werden. Vielleicht fallen dir so, wenn ich jetzt ein Wort droppe, nacheinander, so mal 2 Sätze, 1 oder 3 Sätze, wie du das beantworten würdest. Also, das erste Wort wäre Datenschutz.
Datenschutz ist etwas, was sicherlich nicht nur TikTok-spezifisch zu betrachten ist, sondern ein Thema ist, was alle Plattformen bewegt. Also ich habe beispielsweise, glaube ich, vor einer Woche gelesen, dass wieder Reverse Engineers herausgefunden haben, dass bei Instagram die Kamera mitläuft, wenn du dich durch den Feed scrollst. Das heißt, das ist was, wo das Bewusstsein auf User-Seiten immer stärker wird, was auch absolut gut ist. Und wo wir auch das nicht verkennen wollen und nicht dem Kunden sagen, ist gar kein Problem. Wo aber, glaube ich, in Bezug auf die aktuelle Debatte die Plattformen immer mehr nachrüsten. Sprich, auf TikTok bezogen, wo stehen die Server? Stehen sie dann am Ende doch in, steht ja gerade zur Debatte, in London oder nicht oder in Amerika? Das heißt, das Thema ist, glaube ich, nicht ein TikTok-spezifisches, sondern ein generell alle Plattformen betreffendes Thema. Und ja, im positiven Sinne würde ich vielleicht sagen, da findet jetzt ein Wettrüsten statt, mit der natürlich die Plattformen auch nach außen hin kommunizieren wollen. Wir sind dort gut aufgestellt und bestenfalls läuft das Wettrüsten auf TikTok-Seiten schneller als auf anderen Plattformen. Das ist meine Hoffnung. Mhm.
Nächstes Wort, Musiklizenzen.
Musik würde ich in Bezug auf TikTok immer ein bisschen eingeschränkt betrachten. Musik ist natürlich ein ganz krasser Treiber von TikTok und wird es auch bleiben. Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass Musik generell mittlerweile sogar die Musikindustrie von TikTok sogar geprägt wird und von den Creatoren dort. Aber Musik ist auch noch, ich würde es eher unter Sounds klassifizieren, dass ich sage, es gibt Songs, es gibt aber auch die Möglichkeit, Sounds zu teilen. Das heißt, als Marke, die zu uns kommt und sagt, oh, wir dürfen ja den Sound gar nicht nutzen, wir haben ja nur ein gewisses Maß an Songs, die wir kommerziell wirklich nutzen können, ist ja cool, dass ihr dazu Queen, We Will Rock You Videos aufgenommen habt, aber wenn wir die als große Automotive Brand für unsere Apps nutzen, dann können wir das ja gar nicht, dann können wir ja gar nicht TikTok nutzen. Da ist es immer so, dass wir sagen, pass auf, es funktionieren ganz, ganz viele Formate auch komplett ohne Sounds. Comedy ist ein Riesenthema, was auf TikTok groß geworden ist. Als Jenny und Marco angefangen haben, Comedy-Content zu machen, stand in den Kommentaren, das hier ist nicht YouTube. Mittlerweile ist es gelernt, okay, dadurch, dass ich auch 50 Sekunden machen kann, 55 Sekunden, 60 Sekunden, kann ich auch witzige Comedy, Street-Comedy-Formate platzieren und da muss gar keine Musik stattfinden. Ich kann, den Marken versichern, dass wir super viele kreative Mittel und Wege finden, um auch ohne Musik kreativen Content zu erstellen, weil wir teilweise Musik gar nicht brauchen, um vielleicht einfach Sounds zu nutzen. Put a Finger Down Challenge, wo Dahlia ihre 10-Finger-Challenge als Sound zur Verfügung stellt, die Herr Anwalt dann wieder aufgreift. Vielleicht können wir mit der Marke gemeinsam coole Sounds entwickeln, die dann auch andere Nutzer aufgreifen. Und wenn es unbedingt ein Song sein muss, dann gibt es auch genug lizenzfreie Songs, so wie wir es auch auf Instagram bei Insta-Story-Ads beispielsweise nutzen, die man da auf jeden Fall nutzen kann. Das heißt, aus meiner Sicht ein viel zu heiß gekochtes Thema, A und B, wenn es ein Problem ist, dass man Queen, We Will Rock You nicht nutzen darf, dann ist es das auf jeder anderen Plattform oder auch an jedem anderen Medium. Und wenn ich ins TV gehe, genau der gleiche Case.
Zensur
sicherlich etwas, wo sich TikTok auf eine extrem starke KI zusätzlich zu den Moderatoren, die es da gibt, verlassen kann. Ich habe ja mittlerweile wirklich verschiedenste Mittel in diesem Digital Wellbeing-Programm von TikTok, die es mir ermöglichen, beispielsweise als Elternteil irgendwie in den begleiteten Modus zu gehen. Ich habe einen Kommentarfilter, wo ich sicher gehen kann, dass despektierliche Kommentare nicht erscheinen. Ich habe einen eingeschränkten Kommentarfilter. Ich habe einen eingeschränkten Modus, den ich nutzen kann. Bildschirmmanagement, Sperrlisten. Also man hat mittlerweile auch als Nutzer selber oder als Elternteil selber sehr, sehr viele Features, die TikTok zur Verfügung stellt, um selbst für eine gewisse Art von Zensur von prekärem Content zu sorgen. Und ansonsten ist TikTok selber auch das, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ja schon so unterwegs, dass wenn junge Kinder durchs Bild gelaufen sind oder wir haben gerade ein Video hochgeladen, da ging es um Casino, wo wir direkt gesperrt wurden wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien, wo wir dann auch hingeschrieben haben und gesagt, hey, pass auf, Leute, das ist nur der in dem Song, der Titel heißt nur Casino, das hat nichts mit Glücksspiel zu tun, dann wurde das Video auch direkt wieder freigegeben und hat gute Views gezogen. Aber ich glaube, TikTok kann sich da schon auf eine sehr, sehr smarte und eine sehr, sehr vorsichtige, im positiven Sinne gemeinte Sicherheits-KI verlassen.
Ja, ich habe die Frage auch oder das Wort deshalb ausgewählt, weil es ja auch ein paar Fälle gab, wo nicht so ganz klar war, ob die Technologie vielleicht auch, ich weiß auch nicht, mit Absicht oder vielleicht auch unintendiert eingesetzt wurde, um vielleicht gewisse Dinge eben nicht zu zeigen, die aber vielleicht besser gezeigt worden wären, wie zum Beispiel Proteste in Hongkong oder es gab auch ein paar Fälle von Menschen mit Behinderung, die nicht mehr so ausgespielt wurden, wie es vielleicht möglich wäre. Wurde dann eben auch argumentiert, dass es zum Schutz dieser Menschen passiert. Und da kann man sich ja ne, so oder so dazu stehen, das gut oder schlecht finden. Aber glaubst du, das wäre dann nämlich so ein bisschen auch dieser allgemeine Punkt, dass wir, also erstmal, genau, was sagst du dazu? Und glaubst du, dass wir mit dieser Plattform auch ein bisschen härter ins Gericht gehen, weil es eine Plattform mit einem chinesischen Ursprung ist oder einem Besitzer?
Sicherlich, absolut. Also das ist was ja aktuell Donald Trump getrieben schon sehr, sehr stark stattfindet. Ich kann allerdings sagen, dass dieses Thema chinesisch getriebene Plattform hier in Deutschland für uns und die Kunden, mit denen wir sprechen, und wir haben ein sehr, sehr breites Kundenfeld, also im Prinzip alle Branchen von ministeriellen Kunden bis hin zu Automotive-Konzernen, sage ich mal, die da noch sehr klassisch denken, bis hin zu Food and Beverage. Also egal, mit welchen Brands wir reden, nicht nur mit den coolen Young Fashion Brands, sondern auch mit größeren, sage ich mal, klassischeren Konzernen, ist es bislang eigentlich nirgendwo ein Thema, wo das Thema China ein Problem ist. Das wird sicherlich eher aus Richtung der USA getrieben und aus Richtung von Interessenverbänden abseits der Marken beispielsweise. Aber für uns als Werbetreibende und für uns als Agentur ist es eigentlich in keinster Weise ein Problem. Also wir schalten schon diverseste Ads für diverseste Kunden, wir setzen Influencer-Kampagnen um. Da ist es eigentlich nie ein Thema.
Und glaubst du, dass die Technologie der Zensur sozusagen, die einerseits als Sicherheitsmechanismus funktionieren kann, manchmal auch eben dann dazu führt, dass vielleicht Dinge unterdrückt werden, die eigentlich besser ausgespielt werden würden?
Ich glaube, wenn man sich überlegt, wie die Menge an Content einfach gerade zunimmt, generell auf allen Plattformen, also auch auf Instagram haben wir geschaut, wie die Frequenz, wie sich Reach und Impression, das wäre dann Thema Data Report, da haben wir auch schon so ansatzweise zugesprochen, wie Impression und Reach Ratio sich verhalten. Das heißt, wie oft gucke ich ein Bild zweimal an, weil vielleicht mehr Content auf die Plattform kommt bei gleichzeitiger Nutzerzahl und so weiter. Und das ist auf TikTok ja noch um ein Vielfaches mehr, das, was ich vorhin erzählt hatte, dass wir gesehen haben, wie die Nutzerzahlen explodieren, wir mittlerweile an die 11 Millionen monatlich aktive Nutzer haben, was einfach gigantisch ist. Und das zeigt, und TikTok zudem ja auch noch mehr Creator getrieben ist, was ich total cool finde. Das heißt, ich konsumiere nicht nur, sondern TikTok zeigt genau darauf ein, dass ich mich kreativ selbst verwirklichen will. Das heißt, plötzlich kommen tausende Assets mit tausenden Filtern, Sounds, die ich benutzen kann. Das heißt, ich muss Assets auch auf super vielen Ebenen prüfen. Und das macht es sicherlich auch super schwer, selbst bei der smartesten und selbst bei den größten Moderationsteams da den Überblick zu behalten. Aber ich kann wirklich sagen, wir haben jetzt bei zum Beispiel Lernen mit TikTok, haben wir Sexualtherapeuten, die, worüber die dann reden, kann sich ja jeder denken und welche Worte die benutzen. Genauso wie wir jetzt das Thema Homophobie tatsächlich genau aufgegriffen haben bei uns auf dem Kanal, haben jetzt noch ein Thema, wo wir auch gegen Rassismus und so weiter solche Themen platzieren. Wir haben bei Daily Pie diverseste Künstler diversester Herkunft, diversester Ausrichtung, das sind wir super, super offen. Und wir haben nie gemerkt, dass das irgendwie schlechter ausgesteuert wurde. Und wenn es sowas gab, wie so ein Casino-Case, den ich gerade genannt habe, dann haben wir einmal hingeschrieben und 3 Sekunden später war das Video wieder online.
Ja. Okay. Dann, wir haben es schon gestriffen, mein viertes Wort, aber das können wir jetzt einfach als Opener nehmen, wäre nämlich Handelskrieg tatsächlich gewesen, weil ich finde es gerade unglaublich spannend. Also ich bin auch ein Mensch, der politisch irgendwie interessiert ist und dann verbinden sich diese beruflichen Social-Media-Welten mit den Privatinteressen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade eben sich die USA und China so auf ganz anderen Feldern in Stellung bringen, aber irgendwie manchmal das Gefühl zumindest durchscheint, dass TikTok und Facebook wie so Stellvertreterinstrumente sozusagen wirken in diesem Konflikt. Das also, ich meine, in Indien ist es schon passiert, da ist ein Ban gegen TikTok ausgesprochen worden, die App darf dort nicht benutzt werden, was sicher auch ein bisschen was mit den Grenzstreitigkeiten zu tun hat und in den USA wird jetzt eben auch schon diskutiert, ob denn TikTok langfristig erlaubt sein sollte für US-Nutzer und noch downloadable und so weiter. Also das sind, finde ich, immer so Bewegungen, die haben noch so ein Double Meaning sozusagen. Aber für die Plattform selber, für die App und alle Dienstleister oder Peripherie Unternehmen, die sich darum herum bilden. Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, die beobachtet werden muss. Das aber jetzt so mal als Umbrella gedacht, aber vielleicht zur Seite gestellt, weil es nicht ganz so relevant ist für diesen Podcast. Dieser Kampf Facebook versus TikTok, der gerade so ein bisschen entsteht, einfach dadurch, dass beide unfassbar viele, ähnliche innovative Antworten gerade aufeinander finden. Das wirkt schon fast so ein bisschen, als würden die jetzt gerade ihre Spielsteine in Stellung bringen, um sozusagen auszubaldowern, wer hat jetzt die Hoheit über die Aufmerksamkeit der User. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Wie geht ihr damit um und wie beobachtet ihr das gerade?
Absolut. Also ich bin kein Fan davon. Für jene, die auf LinkedIn unterwegs sind, gibt es auch immer diese ganz rabiaten Aussagen wie das Ende von Instagram und was weiß ich. Ja. Bin kein Fan davon, immer einer Plattform den Heiligen Gral das Finden des Heiligen Grals zuzusprechen, sondern die haben alle ihre Stärken. Was auf jeden Fall trotzdem aber deutlich wird, ist, dass Facebook sicherlich sehr, sehr stark an der Innovationskraft und an der Art und Weise, Content neu zu definieren, von TikTok zu knabbern hat. Sprich, wir haben, wenn wir mal schauen, wir haben das Thema Reels gerade ja aktuell sehr stark auf der Agenda, wo man sehr gut sehen kann, dass es selbst für einen Giganten wie Facebook nicht so einfach ist, so ein Format oder so eine Plattform wie TikTok mal so schnell selbst zu integrieren. Ich kriege sehr oft die Frage gestellt, ja, aber Snapchat hat sich damals auch bewährt und da hat auch keiner gedacht, dass das so schnell geht und jetzt ist Snapchat K.O. sozusagen. Das ist ein Worst-Case-Beispiel, das wird bei TikTok aber sicherlich nicht passieren. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass TikTok allein und jetzt mal im positiven Sinne aus China heraus das Thema Social Commerce viel, viel besser versteht und viel, viel schneller adaptieren kann. Als es ein Facebook tut. Wir haben jetzt ja die ersten Beta-Tests von Ads, Creator-Ads, wo man wirklich den Content von Creatoren boosten kann, da genau Linkouts integrieren kann und so weiter. Das heißt, da sieht man, wie schnell TikTok schon in Deutschland unterwegs ist, um solche Themen aufzugreifen. Und wir sehen auch, wie ein Facebook oder in dem Fall ein Instagram nicht mal ebenso ein Ökosystem TikTok in Instagram integrieren kann. Weil wir haben jetzt gerade sehr, sehr viele Creator interviewt, sowohl große Instagrammer als auch große TikToker, ja, die selber gesagt haben, ich bin TikTok-Creator und ich konsumiere super gerne TikTok-Content, aber ich fühle diesen Content nicht auf Instagram. Wenn ich mich da durchscrolle und dann kommt TikTok-Content, dann swipe ich nicht nur weg, sondern ich verlasse die App. Das heißt, das gehört da einfach nicht hin. Und das ist, glaube ich, was ganz gut zeigt, dass also Konkurrenz belebt das Geschäft, ganz alte Kaufmanns-Binsenweisheit. Ja. Deswegen finde ich das auch alles spannend und gut, was passiert, weil das wird nur dazu führen, dass wir gegebenenfalls Social-Commerce-Features noch schneller bekommen, dass Instagram einige vielleicht die Architektur der App nochmal überdenkt, dass TikTok auch andere Features ausprobiert, die sie so vielleicht gar nicht adaptiert hätten. Wir haben jetzt gerade selber ein Video geladen mit so einem Poll, mit so einer Umfragefunktion auf TikTok und so weiter. Das heißt, auch wieder für den Philipp aus Intermate und TrueMates Werbeagentur-Sicht gesprochen, finde ich super gut, weil da, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und wird nur dazu führen, dass weitere Features stattfinden. Wenn ich jetzt sagen würde, wie ich es einschätze, den Kampf und die Maßnahmen, die da gerade getroffen werden, würde ich sagen, dass auf jeden Fall dieser Move von Facebook Reels in Instagram zu integrieren nicht unbedingt positiv zu betrachten ist, weil wir haben da keine Sounds, wir haben da Musik, klar, auch das ist wieder, um es einzuordnen, aber keine Sounds, nicht die Put a Finger Down Challenge. Wir haben riesige Creator wie Julian Bam, Bibi, Laser, Luca und wen es alles gibt, die noch gar nicht auf Reels unterwegs sind, aber auf TikTok. Wir haben das Problem, dass ich in der Explore-Funktion plötzlich jetzt IGTV mit langen Videos habe, Reels mit den Kurzformaten, dann irgendwelche Shoppable-Postings, das ist total verwustet, versus ich gehe in die App TikTok rein und sehe diesen Content Fullscreen. Also da gibt es wirklich, ich weiß auf TikTok, was mich erwartet, auf Instagram Explore weiß ich es gerade nicht so richtig. Und das zeigt, glaube ich, relativ gut, dass es nicht so einfach ist, selbst für einen Giganten wie Facebook mal eben so ein TikTok zu kopieren.
Es wirkt so ein bisschen halb gar reingebastelt, ne? Also anders als vielleicht damals bei den Stories und der Snapchat-Funktion, wo irgendwie den Stories so ein ganz eigener Platz, so ein ganz nativer Platz auf dem Startscreen eigentlich eingeräumt wurde, ist das jetzt genau, wie du gesagt hast, so versteckt und kompliziert. Und wenn man im Feed ist, ist es zum Beispiel nicht Fullscreen, wenn man es sieht. Das finde ich auch super problematisch. Da ist es erstmal ein Quadrat und dann musst du es anklicken, um alles zu erkennen. Das haben auch noch nicht alle Creator verstanden. Teilweise werden einfach auch dann manchmal Videos von TikTok einfach 1:1 in Reels hochgeladen. Also es ist für den User keine schöne Experience. Und ich habe das auch, das, was du gerade beschreibst, ich mache die App zu. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich habe das bei mir selber entdeckt, dass ich das schon fast wie ein Betrug an TikTok anfühlt, wenn ich mir 1:1 den Content in Reels angucke und ich weiß eigentlich, boah, eigentlich hat Reels nichts dafür getan, dass dieser kreative Output jetzt hier stattfindet, ne? Sie haben halt einfach nur eine Funktion kopiert und man fühlt sich emotional irgendwie mit TikTok als User sehr verbunden. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Das ist eigentlich was sehr Irrationales, was sehr, sehr Emotionales sozusagen, dass man das Gefühl hat, dass ich bin hier gerade falsch und der Content ist hier gerade falsch und dann mache ich es lieber zu und gehe auf TikTok.
Voll. Und das ist so, wenn man jetzt, es gibt ja auch wieder da, das passt vielleicht zu deiner Eingangsfrage, auch dieses Thema Gerüchte und was so erzählt wird. Es wird ja auch erzählt, einige Creator vermuten das oder befürchten das, dass Videos mit dem TikTok-Watermark auf Instagram schlechter ausgesteuert werden. Mhm. Weil Instagram natürlich nicht will, dass Leute in TikTok Content kreieren, aber de facto, weil die Editing-Möglichkeiten einfach besser dort sind. Wo Instagram stark ist, sind so Filter auf jeden Fall. Das muss man wirklich Instagram klar zusprechen. Aber auf TikTok entsteht die Kreativität, zumindest diese Kreativität, wie sie dann auch in den Reels stattfindet. Und das ist sicherlich was dem Ganzen so eine ganze Headline geben kann. Diese neue Art der Kreativität entsteht auf TikTok und wird dann vielleicht auf Reels geteilt. Und das allein zeigt schon, dass zumindest Status quo jetzt noch Reels nicht da ist, wo sie sicherlich sein wollen.
Ja. Ihr habt einen Data Report gebastelt. Also ihr seid ja sehr into Data. Das hast du schon erzählt. Das ist so wirklich eins, was euch ausmacht. Mit welchen Erkenntnissen seid ihr jetzt da rausgegangen? Ihr habt euch verschiedenste Plattformen angeguckt, auch Instagram und TikTok. Was waren da vielleicht so ein paar Grunderkenntnisse, wo ihr sagt so, hey, das ist die Art und Weise, wie Content in der Zukunft oder jetzt aktuell ausgespielt werden sollte, um erfolgreich zu sein?
Wir haben im Prinzip, schauen wir kampagnenbezogen schon bei der Anfrage, bei der Suche sehr, sehr stark über unsere eigene Technologie in Daten hinein. Das heißt, sowohl auf KPI-Ebene gucken wir, welche Influencer haben Content, der organisch stark ausgesteuert wird, über Extended, das ist ja unsere Subtechnologie, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, von Facebook approved, wo wir tatsächliche Impressionen, tatsächliche Reichweiten einsehen können, Story-Views sehen können. Und schauen dann schon genau bei der Suche, okay, der Kunde hat ein Interesse daran, dass der Content gut ausgesteuert wird, also nehmen wir schon starke Creator. Und nach hinten raus gucken wir dann natürlich auch im Reporting immer, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier für den Autokunden X Content gemacht, die performen andere Influencer in anderen Automotive-Kampagnen und können das so ein bisschen benchmarken, Industry-Benchmarks erstellen und so weiter. Und diese Arbeitsweise sozusagen resultiert dann auch darin, dass wir solche Insights einfach mal sammeln und bringen jetzt Anfang August einen Halbjahresreport für 2020, Halbjahr 1 raus, der vor allen Dingen den Fokus auf Instagram und TikTok legt, wo wir sehr, sehr stark in Zahlen gehen und versuchen auch so ein bisschen unser Wissen zu teilen, damit sich der Markt einfach weiter professionalisiert, weil wenn wir alle schlauer sind und auch die Markenverantwortlichen schlauer sind, auch andere Agenturen schlauer sind, auch andere Influencer-Agenturen schlauer sind, die Influencer aktivieren, dann führt das im Endeffekt nur dazu, was ja gut ist, dass sich der gesamte Markt professionalisiert, dass es weniger Fuck-ups, Stress, Streit, Diskussionen um fragwürdige Thesen gibt, dass sich der Markt auch nachhaltig gut positionieren kann. Und da sind wir zum Beispiel, da wird es dann so Themen geben, dass wir uns anschauen, dass die Engagement Rate von Carousel-Postings aktuell total hoch ist. Mhm. Dass Carousel-Postings aber bei den Creatoren nur, ich glaube, irgendwie 15% oder 18% der Assets ausmachen. So, dass man dann sagt, okay, Inside Carousel-Engagement relativ hoch, Inside Nummer 2 Anteil an Assets total niedrig. Also, Implication, liebe Marken, nutzt mal mehr bei der Kreation schon eurer Kampagnen, beim Briefing der Influencer oder liebe Creator, nutzt mal mehr dieses Feature. Was eine Leonie Hanne zum Beispiel, ehemals Oppo Tür, super gut macht. Wenn man auf ihren Feed geht, hat sie, ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber ich würde mal sagen, die hat 60% Carousel-Postings, 20% Video-Postings und nur noch 20% normale Feed-Postings. Also das ist total krass. Genau, das sind solche Insights, die wir da liefern. Oder ein anderes Thema ist beispielsweise, dass wir uns die Engagement Rates oder die Aussteuerung nach Postingzeit angucken, weil das auch aus unserer Erfahrung heraus was ist, was immer wieder Marken fragen, wann ist die optimale Postingzeit? Da gucken wir uns sowohl Menge an, also sagen von allen Creatern, und da haben wir, ich glaube, über 960.000 Postings analysiert, also ist auch eine echt fette Datenbasis. Wir sagen, wann posten die, wann ist der Peak, wann Content veröffentlicht wird und wie verhält sich das aber mit der Engagement Rate? Und da vielleicht mal schon mal vorab gesagt, Insight, Postingzeit hat mehr oder weniger keinen Einfluss auf Engagement Rate. Es gibt optimale Zeiten, wenn man mal stumpf nur nach Zahlen und Zeitslots geht, die werden wir da auch nennen, aber grundsätzlich fokussiere dich auf Kreation und fokussiere dich auf Influencer mit einer generellen guten Aussteuerung, guten ER und weniger auf das Thema Postingzeiten. Und das sind solche Insights, welche Industrien die meisten Fake-Follower aktiviert haben, welche Industrien das meiste Potenzial haben, wenn man sich Aussteuerung und Engagement Rate anguckt. Oder dann auch in Richtung TikTok gegangen, auch dieses Thema nochmal, was triggert eigentlich den Algorithmus, was sind Creator, die wie ein Easy Alex oder The Simple Club, die Lern-App, die irgendwie 300.000 Views mit ihren Videos machen, aber nur, ein Häkchen, nur 40.000 Follower haben. Also die diese Viralität, dieses Potenzial der Viralität auf TikTok extrem gut nutzen. Ja, und das mal so ein kleiner Ausblick dessen, was da kommt. Ich kann dir ja dann, intermate.de/report ist, glaube ich, das, wo man sich den dann kostenfrei runterladen kann.
Sehr gut.
Kann ich dir dann ja auch nochmal schicken. Genau, das wird jetzt in Kürze schon erscheinen.
Perfekt, genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wo findet man diesen Report, um sich das alles nochmal detaillierter anzuschauen? Werden wir, falls der Link rechtzeitig da ist oder die Folge passend von der Zeit herausgeht, in den Shownotes verlinken. Sonst könnt ihr einfach genau auf intermate.de.com, wo auch immer, vorbeischauen.
De/report, genau.
/report, sehr gut, perfekt. Das haben sich jetzt alle gemerkt. So ein bisschen zum Abschluss hin würde ich gerne kurz fragen, wir haben jetzt wirklich schon, ich glaube, das ein TikTok-Podcast oder ein Podcast mit TikTok-Schwerpunkt kommt nicht aus ohne die Bemerkung, es ist unfassbar schnelllebig, es ist unglaublich schwer, Schritt zu halten und so weiter, 1000 neue Trends. Was ist deine Routine, um dabei zu bleiben? Also wie schaffst du es, jetzt gerade das Gefühl zu haben, okay, ich habe ungefähr eine Ahnung davon, was gerade auf TikTok passiert. Gibt es da, ich weiß auch nicht, gewisse Personen, denen du folgst auf LinkedIn? Gibt es gewisse Routinen, dass du jeden Tag eine gewisse Zeit auf der Plattform verbringst? Gewisse Influencer, die dir so ein Insight geben? Vielleicht auch andere Experten, Kollegen, mit denen du dich austauschst? Was sind so deine, vielleicht Tipps für Leute, die das auch noch optimieren wollen?
Also ich würde da in allererster Linie sagen, dass es wichtig ist, nicht nur auf das eigene Smartphone zu blicken, weil wir haben, was ja ein super Mehrwert der App ist, einen sehr, sehr smarten Algorithmus, der mir genau das zeigt, was mich interessiert. Das ist vermeintlich, das kann ich jetzt nicht quantifizieren oder genau belegen, aber vermeintlich der smarteste Algorithmus, den man gerade so da draußen finden kann. Das heißt, ich habe wirklich auch den perfekten Content. Jeder, der sich die App runterlädt, anmeldet und mal irgendwie 2 Stunden einfach mal unterwegs ist auf der App, was sehr schnell passiert, weil es wirklich einen Suchtfaktor hat und man super schnell, super gerne auf der App bleibt, der wird schnell merken, wie ich dann plötzlich nur noch Reiseorte habe oder viel vermehrt Reiseorte, also für mich sehr hochrelevanten Content. Aber nur mal aus der Sicht Daily Pie gesprochen beispielsweise, wo wir immer wieder neue Formate haben, wo wir, wie gesagt, jetzt über 50, 60 verschiedene Content-Formate schon umgesetzt haben, ist es ja super wichtig, immer open-minded, sehr frei daran zu gehen. Und genau da nochmal der Appell an alle, nutzt es selber massiv, um diese Kreativität zu fühlen in eurem Vertical oder in euren Verticals, aber gleichzeitig redet auch mit Kollegen, mit Freunden, die auf der App unterwegs sind, was sie sehen. Wir reden sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr stark mit Creatern, um uns da einfach auszutauschen. Ich meine, wir haben gerade einen sehr, sehr schönen und intensiven Austausch mit den ganzen Lernen mit TikTok-Creatern, was von Finanzprofessoren bis zu Sexualtherapeuten alle möglichen Leute sind, bis hin zu den klassischen YouTubern, die jetzt auch auf TikTok unterwegs sind, die wir in der Daily Pie Show haben. Und da ist der Austausch mit diesen Leuten, die aus dem Comedy-Bereich kommen, die wissen, wie Comedy auf TikTok funktioniert, die aus dem Musikbereich kommen, die einfach Vlogs, was es auch mittlerweile gibt, auf TikTok machen, redet mit solchen Leuten und dann kommt man immer wieder neu auf Ideen. Aber redet da vor allen Dingen mehr oder weniger auf Tagesbasis. Also versucht nicht eine Kampagne, eine Weihnachtskampagne jetzt zu kreieren. Versucht die von mir aus jetzt zu kreieren, aber erlaubt es euch, erlaubt es dem Kreationsprozess, auch im November, im Dezember immer nochmal wieder ins kreative Sparring zu gehen und dann nicht nur mit euch selber und der eigenen App, sondern mit den Menschen, die auch anderen Content wiedersehen.
Sehr schön. Dann auch nochmal mit einem Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, das habe ich mich letztens gefragt, wer hat jetzt von diesen neuen Creatoren, die gerade im letzten Jahr ja einfach so groß geworden sind und solche Reichweiten erreicht haben, wie du es auch erwähnt hast am Anfang, da wurden schon ein paar Namen gedroppt. Wer von denen hat deiner Meinung nach so das Potenzial, irgendwann mal so als das Urgestein von TikTok in Deutschland einzugehen? So ein Julian Bam auf TikTok oder vielleicht eine Caro Dauer oder was auch immer, so ein Name, der bei jedem irgendwie es klingeln lässt.
Also ich glaube, weil ich auch selber total der Fan von ihr bin, weil sie einfach super, super sympathisch und super nett ist, ist eine Dahlia sicherlich jemand, die einfach schon extrem lange dabei ist und jetzt auch mit über 5 Millionen Followern immer noch super trotzdem aktiv dabei ist und diesen Markt prägt. Auch finde ich zum Beispiel Jenny Omarko, glaube ich, sehr, sehr versiert. Auch wenn sie Comedy-Content ganz, ganz viel machen und couple-bezogenen Content, sind sie trotzdem, wenn man mit ihnen redet, super smart, betrachten den TikTok-Algorithmus genau, sind ganz krass vernetzt mit den US-Creatern, also auch sehr stark inspiriert durch die amerikanische TikTok-Community. Das sind vielleicht mal so drei Namen, die ich da nennen könnte.
Sehr schön.
Aber da gibt es, wie gesagt, auch noch ganz, ganz viele andere super coole Creator, die in der Regel die meisten noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber die es sicherlich noch sehr viel weiter nach oben schaffen werden.
Ja. Und deine These zum Abschluss für die Zukunft. Wir haben schon sehr, sehr viel jetzt über das gesprochen, was vielleicht auf uns zukommt im Kontext von TikTok. Aber wenn du noch irgendwas hast, was du noch raushauen willst, woran wir vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht haben, dann sehr, sehr gerne.
Also zum einen oder zum einen und zum anderen, das hängt schon fast eher zusammen, ist dieses ganze Thema Produkte, eigene TikTok-Brands, das ist, glaube ich, super spannend, was da noch kommen wird. Ich meine, so die Hello Bodies des Instagrams, ja, die da super stark unterwegs sind, die wird es jetzt sicherlich auch vermehrt auf TikTok geben. Cookie Bros war ja auch viel in Presse oder in der Nischenpresse, aber auch viel genannt. Kann man echt nur den Hut vorziehen. Super, super interessanter Gründer, wie ich finde, und echt cool, was die erreicht haben. Und wenn man die Zielgruppe TikToks nicht nur als so ein paar junge Kids betrachtet, sondern als eine mittlerweile sehr viel breitere Zielgruppe und vor allen Dingen als eine Zielgruppe, die ich noch sehr, sehr lange bedienen kann als Marke, dann macht es absolut Sinn, jetzt auch TikTok-inspired Marken zu kreieren, die vielleicht sogar ein bisschen verrückter sein können, die vielleicht sogar, wenn ich als Konzern aktiv bin, gar nicht unter dem Konzerndach laufen, sondern eher auch wie so ein Startup in der Außenwahrnehmung zumindest kreiert werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, arbeiten jetzt schon sehr viele Leute mit rauchenden Köpfen dran, da Produkte zu kreieren, Marken zu kreieren. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit den immer krasseren Social Commerce Features, die ja die große Schwester von TikTok Douyin jetzt schon anbietet, wo Taobao und Co. schon integrierbar in der App nutzbar sind, dann hängt da wirklich, glaube ich, auch nochmal für alle Werbetreibenden ein super, super krasses Maß an Kommerzialisierung.
Sehr spannender Ausblick. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das werden wir alle sehr gespannt weiter verfolgen, wer da die Hello Body for TikTok Brand wird, die erste zumindest, die durchstartet. Sehr cool, Hammer. Ich danke dir für diesen Parforce-Ritt. Wir sind sehr tief eingestiegen. An dieser Stelle sei tatsächlich nochmal der TikTok von Theo Farm empfohlen, weil ich habe das Gefühl, über TikTok könnte man eben selber ein Feature oder eine ganze Podcast-Reihe machen und er hat es getan. Das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber wir haben in dieser Stunde, glaube ich, schon sehr, sehr viel abgedeckt, was aktuell zu sagen ist über die Plattform. Ich danke dir sehr für deine Zeit und die ganzen Erfahrungen, die du geteilt hast mit uns. Danke dir.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war das Gespräch. Das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Immer, immer gerne Feedback geben. Immer wieder neue Wünsche rein. Unbedingt. Dann kann das im Herbst noch toller werden, noch mehr zu eurem und meinem Projekt. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Genießt die Sonne, bleibt gesund und entspannt euch mal ein bisschen. Macht's gut.